Mehr als Alltag, der Podcast für ansteckende Lebensfreude.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute mit der lieben Bianca Herrmann. Und ja, ihr hört richtig, der Name ist ähnlich. Es ist nämlich meine liebe Schwägerin und sie ist nicht nur Vollzeit selbstständig als Yogalehrerin unterwegs, wobei sie zunächst Biologie studiert hat, dann als Lehrerin gearbeitet hat und ich sag euch, ein ganz spannender Werdegang, den sie uns gleich nochmal berichten wird. Und sie ist auch noch nebenbei Hormonmentorin, auch ein unglaublich spannendes Thema, über das wir uns näher unterhalten haben. Aber nicht nur das, generell ging es in dem Gespräch auch um Spiritualität, Authentizität, Selbstliebe. Ich sage euch, die Folge ist so vollgepackt mit wundervollen und spannenden Themen. Lasst ihr euch nicht entgehen, hört gerne jetzt rein und ganz viel Spaß euch. So, da sind wir auch. Und da habe ich doch jetzt endlich die liebe Bianca Herrmann bei mir zu Gast. Und ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest oder genommen hast, heute hier mit mir ein kleines Interview durchzuführen. Und ja, ich würde sagen, wir schnattern gar nicht lange drum rum. Stell dich gerne einmal selbst vor. Erzähl von deinem Werdegang, der super interessant ist, meiner Meinung nach. Und ja, starte gerne mal.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. So schön. Ich habe deinen Podcast ja schon verfolgt seit dem Start.
Und ja, das war cool.
So schön, dass du mich gefragt hast, ob ich auch mit dabei bin. Herrlich, ich liebe das. Ich liebe es, über mein Thema zu sprechen. Und ja, mein Thema Yoga, Yoga-Lehrerin, das verrät es ja schon. Aber wie bin ich dazu gekommen? Werdegang, hast du gesagt, spannend. Ich würde immer sagen, er war nie direkt.
Kann man so sagen, ja.
Hat auch damit zu tun, dass ich, glaube ich, ja, eine von den wenigen waren, die damals nach dem Abi von der Schule gegangen ist und sagten so, ja, schön, dass ihr alle wisst, was ihr machen wollt, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Und habe dann tatsächlich erstmal Kunstgeschichte angefangen zu studieren, weil wir wirklich jetzt so fast bei Null anfangen.
Ja, stimmt, ja.
Und bin damit nicht so ganz glücklich gewesen, weil ich habe einfach keine Jobperspektive für mich gesehen. Es war wirklich, glaube ich, mehr so, ich hatte Lust drauf, es war ein Hobby und ich habe einfach mal angefangen. Und bin dann aber eigentlich zur Biologie gekommen und habe mich dazu damals eigentlich am Anfang nicht getraut. Es war schon so ein kleiner Herzenswunsch von Anfang an. Aber ich muss dazu sagen, dass ich in der Schule in Chemie die totale Niete war und das echt mit einer ganz knappen 4- und einem dicken Augenzwinkern vom Lehrer abgegeben habe nachher, damit es nicht in meine Abi-Noten mit einfließen muss.
Fühle ich total. Chemie war auch gar nicht meins.
Und da ich wusste, dass im Grundstudium 2 Semester Chemie drin sind, in Bio habe ich immer gesagt, das kannst du nicht studieren, das funktioniert niemals. Ich habe es dann aber tatsächlich irgendwann doch gewagt, weil ja, ich habe mich auf mehrere Studiengänge beworben und Bio hat halt geklappt. Naja, mein Gott, dann nehmen wir das halt.
Dann soll es so sein. Ne? Also.
Und ich muss sagen, wenn wir so einen großen Sprung machen, ich meine, ich habe am Ende eigentlich dann auch als Lehrerin sogar für Chemie gearbeitet. Also es lag nicht irgendwie an dem Fach oder an mir, sondern es lag vielleicht einfach an der Zeit. Ich bin zum falschen Zeitpunkt an die Chemie gekommen. Damals. Genau. Ja, also ich habe, wie gesagt, Biologie studiert dann, war eigentlich erstmal die Idee, klassisch den Wissenschaftsweg zu gehen. Mhm. Ich habe auch promoviert in Biologie, habe also den Doktor da drin gemacht und dachte eigentlich so, ja, das ist es. Also ich habe auch gerne in der Wissenschaft gearbeitet. Das war wahnsinnig spannend. Ich bin unglaublich wissbegierig. Also nenn mir 5 Dinge und ich wette, 4 davon finde ich mega interessant und würde am liebsten dazu anfangen zu forschen, zu lesen. Ja. Keine Ahnung was. Aber es war halt dann auch so ein bisschen tricky. Ich habe während meiner Promotion meine Kinder bekommen, meine Zwillinge, ein Pärchen, ja, was mich natürlich so ein bisschen rausgerissen hat und auf der anderen Seite aber mir halt auch gezeigt hat, ich brauche halt irgendwie auch einen verlässlichen Job. Und in der Wissenschaft sind das immer Zeitverträge, wenn du anfängst, als Wissenschaftler zu arbeiten.
Ja.
Bis du vielleicht irgendwann eine Professur hast oder so und fest an der Uni angestellt bist. Mhm. Und dann ist es ja auch nicht so einfach, in Brandenburg, so ein bisschen nicht in der Großstadt lebend, einen Job zu finden, der dann vielleicht nicht 1 oder 2 Stunden entfernt ist, im Wissenschaftsbereich in der Biologie. Und deswegen war dann so die Frage, was mache ich eigentlich? Und dazu bin ich dann eigentlich in den Lehrdienst gekommen und habe an Schulen unterrichtet, mich als Quereinsteigerin. Wird ja heutzutage immer noch gerne gesucht, ne?
Ja, stimmt. Die suchen händeringend immer, ne? Also gerade hier, ich weiß nicht, ob es nur bei uns jetzt hier ist im Gebiet oder ob es generell so ein Ding ist, aber ja.
Ja, ne, das ist einfach Lehrkräfte, das ist so ein Riesenmangel. Und das ist eher noch schlimmer geworden im Vergleich zu der Zeit, wo ich halt angefangen habe. Und das war ja dann so der Ausstieg aus der Wissenschaft in einen sehr sicheren Job auf jeden Fall, der mir auch Spaß gemacht hat. Also wie gesagt, ne, ich mag ganz, ganz viele Dinge, machen mir Freude, inspirieren mich, bin ich begeisterungsfähig für. Und ich fand die Herausforderung einfach auch toll, wirklich Jugendlichen was beizubringen oder überhaupt das Wissen zu teilen, was ich in meinem Studium, in meiner Promotion mir angeeignet habe und die Leidenschaft, die ich auch für diese Wissenschaft selber hatte oder für das Wissen selbst, das hat mir große Freude gemacht. Und nebenbei habe ich damals angefangen, meine Yoga-Ausbildung zu machen, was auch so ein Herzenswunsch einfach war. Und daraus ist dann die Idee zur Selbstständigkeit entstanden, um nicht ganz so weit ausufern zu lassen.
Nee, aber so schön. Also wie gesagt, ich fand es mega spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat. Dadurch, dass wir familiär quasi verbändelt sind, dadurch, dass mein Bruder glücklicherweise entschieden hat, dich zu heiraten damals. Also wie gesagt, konnte ich da ein bisschen mitverfolgen, aber trotzdem, ich finde es nochmal so spannend, das alles nochmal Revue passieren zu lassen hier mit dir heute. Deswegen, aber eben von der Lehrerin dann doch, dass du sagst, du machst jetzt den Sprung zur Vollzeit-Yoga-Lehrerin, ist halt schon auch mit Mut verbunden, würde ich es jetzt mal betiteln, ne? Weil eben, wie du schon sagst, Lehrer ist ja so doch schon ein sicherer Job, ne? Es wird immer noch gesucht und händeringend, aber dass du da trotzdem gesagt hast, so, nö, ich folge jetzt meinem Herzen, ich habe da so Bock drauf, ne? Und das imponiert mir einfach nach wie vor, also nochmal Respekt dafür, aber auch so schön.
Und, ja, danke.
Ja, deswegen, und das lebst du ja heute auch und erzähl doch gerne mal, wie genau kann man sich das vorstellen, Yoga-Lehre, ne? Da denkt man jetzt ja so, okay, wie genau so, ne? Wie verdienst du damit dein Geld quasi?
Ja, also im Endeffekt fängt es ja damit manchmal schon an, dass dann die Frage, die mir oft gestellt wird, ist, was für einen Stil unterrichtest du dann schon, ne? Mhm. Das ist so das eine, also du kannst ja die Yoga-Lehre in den verschiedensten Richtungen sein. Ich bin tatsächlich klassisch im normalen Hatha-Yoga, also ich sag mal so, das ist eine der Urströmungen aus dem Yoga heraus mit das Hatha-Yoga, neben dem Ashtanga-Yoga vielleicht auch. Und das ist eigentlich, also Hatha-Yoga ist so meine Grundbasis. Ich lasse mich aber gerne eben auch aus anderen Stilen heraus irgendwie inspirieren. Sei es das Yin-Yoga, was mehr so diesen ruhigen Effekt hat und das Dehnende davor gibt, sei es so ein bisschen die fließenden Bewegungen, sei es der Atem selbst, den man mit einbaut. Also das sind so der Stil. Und wie sieht so ein Yoga-Lehrer-Tag oder Arbeitstag sozusagen aus? Ist dann halt auch die Frage, wo unterrichte ich? Also ich habe damals angefangen, nebenberuflich tatsächlich mir Räume zu suchen, wo ich unterrichten kann und eigene Kurse anbieten kann. Also ich habe nie angestellt als Yoga-Lehrer gearbeitet. Das gibt's auch eigentlich gar nicht. Also du bist eigentlich immer freiberuflich, entweder freiberuflich so als Lehrtätigkeit an der Stelle oder das, was ich jetzt gemacht habe und was dann eigentlich der Schritt auch in die vollständige Selbstständigkeit war, dass ich gesagt habe, ich mache mein eigenes Yoga-Studio auf. Mhm. Und dann bin ich Gewerbebetreibende. Das heißt, ich unterrichte in meinem eigenen Studio Kurse und bin nicht mehr freiberufliche Yoga-Lehrerin an der Stelle. Also das sind so die Klassiker. Oder das Dritte, was ich ja auch mit bei mir drin habe, ist, dass du sagst, du machst nur Online-Kurse, ne? Also du unterrichtest vielleicht aus einem kleinen Raum heraus, den du dir zu Hause zurecht gemacht hast, was bei mir dann auch so aussieht teilweise. Ja. Manchmal bin ich auch im Studio, aber das ist teilweise auch belegt, wenn ich dann meine Online-Zeiten habe. Durch andere Kurse schon. Und daher mache ich das von zu Hause, beziehungsweise ist halt einfach auch praktisch. Ne? Also ich sag mal, du stehst, bevor die Kinder ins Bett gehen, bist du dann halt nochmal eine halbe Stunde online und gibst deinen Kurs an der Stelle. Deswegen ist das oft halt von zu Hause dann auch, genau, das ist sozusagen auch die Möglichkeit, ne? Auch nur online zum Beispiel Kurse anzubieten, dann brauche ich gar nicht viel. Und dann habe ich auch keine große Raummiete vielleicht.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, das Yoga-Studio hat sich ja mehr als gelohnt, ne? Und du teilst auch in deiner Story immer gerne mal, was so los ist in deinem Studio. Und super spannend. Ich wollte mal kurz auf den Punkt zurück. Ich fand es sehr interessant mit den Stilen, die du beschrieben hast. War das in der Yoga-Lehrer-Ausbildung schon Part, dass du alle Stile wirklich kennenlernen konntest? Oder musstest du dir hinterher so ein bisschen anschauen, Mensch, für welchen interessiere ich mich jetzt eigentlich oder wie ist das so?
Also in der Ausbildung ist es so, dass man meistens je nach Schule, wo man die Ausbildung macht, einen gewissen Stil hat, wo der Schwerpunkt liegt. Okay. Und wenn man eine Schule hat, die daran interessiert ist, es gibt auch unterschiedliche Varianten der Ausbildung. Manche bieten so eine Schwerpunktvariante dann an, dann kannst du einen anderen Schwerpunkt zum Beispiel dazu nehmen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, du machst klassisch und Hatha-Yoga und dein Schwerpunkt später oder deine weitere Ausrichtung ist dann noch Yin-Yoga dazu. Solche Ausbildungen gibt es auch. Bei mir war es tatsächlich so, dass meine Ausbildnerin hauptsächlich das Hatha-Yoga unterrichtet hat und uns eigentlich nur dahingehend theoretisch vorbereitet hat, dass es andere Stile gibt und wo die aus der Geschichte herkommen. Das ist ja auch das tantrische Yoga, Vinyasa-Yoga, dann mittlerweile gibt es irgendeine Flow-Variante. Also es gibt ja auch immer wieder neue, jeder überlegt sich seinen eigenen Stil, hat man manchmal das Gefühl. Genau, also das ist eigentlich, wenn du dann wirklich da drin deine Ausbildung machen willst, dann sind es Zusatzausbildungen, die du machst, um da sozusagen das direkt als einen Stil zu unterrichten.
Den Stil anbieten zu dürfen oder zu können dann, okay.
Genau.
Ah, okay. Und kann man das jetzt so klassisch, also könnte man jetzt in einem Satz sagen, hat da zu jedem Yoga zum Beispiel wieder ganz konkret der Unterschied ist? Weil das mit dem Dehnen, das war, glaube ich, noch eine andere Richtung, ne?
Ja,
ich
jetzt genau.
Die Begriffe nicht alles ineinander schmeiße.
Hatha-Yoga ist eigentlich klassisch, dass du in eine Yoga-Haltung gehst. Also die heißen auch in jener Stil tatsächlich alle unterschiedlich. Ne? Also okay. Die Krieger kennen so viele,
ja,
sage
ja.
Ich mal. Das ist so ein Ausfallschritt und man nimmt die Arme nach oben.
Genau. Gibt es auch
verschiedene Varianten. Genau. Ja. Aber so, und ich sag mal, im Hatha-Yoga würdest du diesen Krieger halten und hier die Stabilität aufbauen. Und wenn du jetzt ins Yin-Yoga gehst, da gehört eigentlich der Krieger gar nicht rein. Da liegst du mehr am Boden mit ganz viel Kissen ausgestattet.
Ah,
und da geht es darum, dass du den Körper komplett loslässt und dich in die Haltung gibst, um in eine Dehnung zu kommen. Also Yin-Yoga könnte sein, du hast den gleichen Ausfallschritt wie im Krieger, aber du beugst dich quasi über dein angewinkeltes Bein nach vorne, lässt den ganzen Oberkörper nach unten sinken, hast am besten unter deinen Beinen auch noch Kissen, die dich abfedern, dass du gar nicht selber halten musst.
Ja, ja.
Und dann aber in diese Dehnung gehst, dass eben zum Beispiel die Beingrätsche, dieser Ausfallschritt gedehnt wird. Das ist dann Yin-Yoga. Also Yin-Yoga ist wirklich loslassen und in die Dehnung reingehen und auch lange halten. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn man einen Vinyasa-Yoga nimmt, das ist eine sehr fordernde, fließende Abfolge von Haltungen, wo du von einer in die andere überfließt. Und beim Yin-Yoga ist es eben, sag mal, mindestens eigentlich 3 Minuten, sagt, eine Haltung einzunehmen und da auch zu verweilen.
Ja, oh, interessant, okay. Und kann man sich das so vorstellen, oder jetzt völlig falsch, also wenn man jetzt einen Yogakurs bei dir hätte vor Ort, wie sieht das so aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt an und dann geht es direkt los mit Yoga oder bringt man sich erstmal die Stimmung oder kannst du gerne mal erzählen?
Also eigentlich sagt man, dass der klassische Yogakursaufbau oder Yogakursstundenaufbau immer so ist, dass man eine Ankunftszeit hat, die entweder mit einer Art Meditation im Sitzen oder auch im Liegen stattfindet.
Okay.
Dann hast du so den Hauptteil, wo die tatsächlichen Körperübungen stattfinden und eine Endentspannung. Ich weiß gar nicht, ob es Stile gibt, wo das weggelassen wird und man direkt reinspringt. Habe ich noch nicht erlebt.
Das stelle ich mir auch eigentlich nicht so schön vor, muss ich sagen. Also es klingt schon echt sympathisch, was du gerade erwähnt hast, so dass man überhaupt erstmal auch in diese Stimmung halt kommt, wirklich, ne? Wie gesagt.
Genau, richtig. Ja. Weil es ja auch wichtig ist, du musst dir denken, die Leute kommen aus dem Alltag, manche kommen bei mir halt direkt von der Arbeit angefahren und so legen ab und ist dann erstmal so angekommen. So, und wenn ich dann halt sage, so und jetzt, ne, starten wir sofort, dann können die zum Beispiel, wenn ich da eine Gleichgewichtshaltung mit denen mache, die könnten niemals die Gleichgewichtshaltung wirklich lange halten, weil sie überhaupt noch nicht vom Kopf her da sind.
Ja.
Und deswegen ist immer so, dass sowieso das Studio ist eine Viertelstunde vorher für alle zugänglich, die halt den Kurs gebucht haben und kommen an dem Tag, dass sie auch erstmal ankommen können. Das war auch, lag mir so am Herzen. Man hat halt den Eingangsbereich, da stehen Getränke bereit, sodass sie wirklich, ne, sich erstmal gemütlich auch machen können, ob sie einen Tee wollen, ob sie was Kaltes zu trinken wollen. Dann können sie sich auf die Matte setzen und einfach schon mal für sich ankommen in Ruhe. Und wenn dann die Kurszeit beginnt, dann hoffentlich sind dann alle da. Das ist eigentlich auch meistens so. Doof ist, wenn jemand verspätet kommt, sage ich mal. Wobei, kann halt auch passieren, ist auch okay, sage ich immer, kommt trotzdem rein. So die ersten 3-4 Minuten erzähle ich sowieso mal erst, was los ist und was wir heute machen. Aber eigentlich sollte man schon wirklich gerade zu so einem Yogakurs wirklich versuchen, pünktlich zu sein, weil sonst ist es irgendwie schon, ne, dann ist man in der Anfangsentspannung. Viele liegen bei mir auch in der Anfangsentspannung, um wirklich komplett runterzukommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Manche wollen gerne sitzen, das ist immer jedem selbst überlassen. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es einfach eine Atemkonzentration, die wir machen, überhaupt ins Spüren erstmal kommen. Da gibt es dann unterschiedliche Anleitungen von mir. Und das dauert so, ich sag mal, so 5 bis 10 Minuten. Und dann fangen wir halt mit langsamen Bewegungen an. Also mir ist auch wichtig, dass auch die Stunde selbst so aufgebaut ist, dass es immer in eine Mobilisierung geht. Also erstmal, ne, alles wieder ein bisschen lockern und ankommen. Und bevor wir jetzt in eine Dehnung zum Beispiel selbst auch im Yin-Yoga gehen, ich würde nie eine reine Session Yin-Yoga machen, sondern immer vorbereitend. Aber so ist es im klassischen Yin-Yoga auch. Ne? Also du gehst nicht gleich in die 3 Minuten Haltung und extreme Dehnung rein.
Ja, ja.
Ja, und dann ist es ganz unterschiedlich. Also mir wird tatsächlich nachgesagt, und so möchte ich das auch bei mir in den Stunden, dass sie sehr abwechslungsreich gestaltet sind. Mhm. Es ist immer ein kräftigender Anteil dabei, mal stärker, mal weniger stark. Mal liegt der Fokus mehr auf der Dehnung, mal eben mehr auf dem Muskeltraining tatsächlich. Und dann ist es mir wichtig, den Atem mitzunehmen und hier unterstützend aus der Stabilität der Mitte heraus arbeiten zu können.
War spannend. Also ich meine, du hast ja da wahrscheinlich auch sehr viel von deinem biologischen Hintergrundwissen, was du damit einbringen kannst, sicherlich, ne, was den Körper betrifft und Atmung und so. Deswegen, also ich finde die Kombination auch einfach unglaublich cool. Aber was ich auch noch gesehen habe bei dir auf dem Insta-Kanal oder was ich auch von dir weiß, du bist ja in Anführungszeichen nicht nur reine Yoga-Lehrerin, du nennst dich ja auch Hormonmentorin. Das finde ich auch super spannend. Also wenn man damit noch gar nicht so Berührung hat, dass es dafür Mentoren geben kann oder gibt, berichte doch gerne mal, was man sich darunter vorstellen kann, wenn man damit jetzt noch keine Berührung so richtig hatte.
Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich selbst betrifft und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen, das mit dem Yoga zu verbinden und auch anzubieten. Da ist natürlich der Hintergrund aus meiner biologischen Ausbildung einfach schon gegeben. Ich habe in meinem Studium teilweise auch an einer medizinischen Fakultät Kurse belegt. Also ich habe Rechtsmedizin als Nebenfach gehabt.
Oha, spannend.
Also habe tatsächlich in den Medizinervorlesungen und Pharmakologievorlesungen gesessen. Ich habe mein Diplom damals in der Ernährungswissenschaften geschrieben, also habe so aus dem Ernährungsbereich dadurch auch einiges mitnehmen können und bin zum Schluss zwar nicht mehr im menschlichen Biologie gelandet, aber in der genetischen. Also ich habe halt den genetischen, das war so mein Schwerpunkt später Molekularbiologie. Und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen mitnehme. Und unser Körper ist ja sehr komplex. Und wir haben auf der einen Seite die Genetik, die irgendwie eine Art von Bestimmung natürlich vorgibt, die aber auch trotzdem eine gewisse Variabilität mit uns nimmt, gibt, die damit wirklich von uns auch beeinflusst werden kann, was vielen auch gar nicht so bewusst ist. Man sagt immer so, naja, du bist halt deine Gene, aber so ganz stimmt das halt auch nicht. Und natürlich der ganze Stoffwechsel, ne? Also das ist hochkomplex und dazu gehören die Hormone extrem dazu. Das ist einmal die weiblichen, also die Geschlechtshormone, wenn wir so wählen, für uns als Frau. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch mein Schwerpunkt in den Workshops von meinem Studio. Da gehe ich sehr intensiv auf die weibliche Biologie und die weibliche Anatomie dann ein. Aber ansonsten ist es halt einfach auch so, dass überhaupt Hormone ist alles in unserem Körper. Die ganze Steuerung funktioniert über Hormone, weil Hormone nichts anderes als Botenstoffe sind. Mhm. Und jeder Gedanke, den wir haben, ist ein Botenstoff, der zwischen den Nervenzellen hin und her gesendet wird. Mhm. Und deswegen ist es so spannend und wir können über dieses Wissen daraus eben ganz, ganz viel in unserem Leben verändern für uns auch positiv. Und das fängt eben bei den Gedanken an und geht bis hin tatsächlich zu den Geschlechtshormonen, die bei uns Frauen unseren Zyklus steuern. Und ich bin ja nun auch über 40, das heißt, und das wissen auch viele nicht, bereits mit 35 fangen die Wechseljahre tatsächlich an, wenn wir so in Anführungsstrichen sehen wollen. Es ist so ein bisschen unterschiedlich, aber bei den meisten tatsächlich mit 35, was jetzt nicht heißt, weil für viele sind ja so Wechseljahre, ist so, naja, die Periode bleibt aus, ne? Mhm. Aber, oder ich habe Hitzewallungen. Das ist so das, was man so, ja, vielleicht von aus der Familie zu hören bekommen hat mal früher. Aber das ist es gar nicht, sondern die Wechseljahre ist einfach, dass tatsächlich unsere Geschlechtshormone sich verändern in der Hinsicht, wie viel davon noch produziert wird. Und wir haben quasi zwei, einmal das Progesteron und das Östrogen, wenn wir das sehr runterbrechen. Das sind die beiden, die in unserem Zyklus hin und her schwanken. Und als erstes, ungefähr mit 35, fängt halt an, die Progesteronbildung herabzusinken. Und das macht Symptome und das wissen wir teilweise nicht. Und das kann von, oh Gott, ich habe plötzlich Migräneanfälle, die ich vorher nie hatte oder verstärkt Kopfschmerzen oder ich habe Wassereinlagerungen, die ich vorher nicht hatte. Ich schlafe schlechter, ich habe Gelenkschmerzen, ich habe plötzlich PMS, obwohl ich nie mit meiner Periode Probleme hatte. Also es ist so ganz, ganz unterschiedliche Symptome, die auch so weitläufig sind, dass eben man eigentlich auch gar nicht drauf kommt, dass das was mit den Hormonen zu tun hat, sondern man denkt dann so, keine Ahnung, ist vielleicht einfach auch nur der Stress. Vielleicht, ne? Weil man ja so Mitte des Alters so langsam dann auch ist, Mitte des Lebens und dann ist es oft eine Phase, die vielleicht auch herausfordernd ist. Natürlich hat es auch damit zu tun, weil Stress beeinflusst unsere Hormone auch extrem.
Oh ja, ja, ja.
aber das ist es nicht nur. Und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Steckenpferd, das Wissen weiterzugeben und dahingehend zu schulen und Hilfestellungen zu bieten. Wie kann ich mich unterstützen, wenn ich die und die Symptome habe? Woran kann das liegen und was kann mir helfen? Weil ich muss nicht Hormone nehmen. Viele Frauenärzte verschreiben dann künstliche Hormonpräparate. Und das muss es nicht sein. Ich kann mit, ich sag mal, im simpelsten Fall mit einem Tee mir helfen, den ich als frische Teeblätter mir kaufe oder so. Ja. Mhm. Und das ist mir einfach wichtig zu teilen und mitzugeben.
Ja, ihr machst du ja auch auf deinem Instagram-Account auch schon. Ich habe da auch schon manche Reels und so im Hinterkopf, die ich gesehen habe. Also auch super spannend. Also wie gesagt, von den lieben HörerInnen, die hier dabei sind, wenn ihr damit noch nie Berührung hattet oder noch nie so richtig tief darüber nachgedacht habt, kann ich euch den Instagram-Kanal von der Bianca sehr, sehr empfehlen. Immer spannend, was man da so entdecken kann. Und genau, du gibst ja darüber dann auch Kurse oder Retreats. Ich glaube, gekoppelt zwischen Yoga und der Hormongeschichte. Ne? Das machst du ja auch nicht nur in deinem eigenen Yoga-Studio. Ich glaube, da warst du auch schon mal extern unterwegs. Ne? Super schöne Locations. Und das geht dann auch teilweise tatsächlich mal über den Tag hinaus. Ne? Also es sind dann auch so mal Wochenend-Retreats oder?
Ja, genau. Also ich habe in meinem Studio aktuell tatsächlich nur Tagesworkshops, die samstags sind. Die gehen immer so von 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Also ist auch nicht so ganz von morgens bis spätabends aktuell. Irgendwann sind auch da so Retreats mal übers Wochenende geplant oder mal wirklich auch einen ganzen Tag mit einem Abendangebot vielleicht zusammen.
Ja.
Und ansonsten ist es aber tatsächlich diese 3-Tages-Retreats, die ich gebe von Freitag bis Sonntag. Die finden auch hier in der Nähe statt. Das ist ein Ort weiter, ein wunderschöner 4-Seiten-Hof, der auch sehr natürlich ausgestattet ist mit sehr viel Liebe. Das sind Lehmgebäude, die dort stehen. Hinten der Garten wird selbst bewirtschaftet. Und das ist sehr, sehr schön. Es gibt immer super leckeres, gesundes Essen halt auch während der Retreats, was sehr schön ist, weil auch das natürlich unsere Hormonbalance unterstützt, sich gesund zu ernähren. Und genau, die haben immer als Schwerpunkt die Fraulichkeit, ne, oder die Weiblichkeit als Thema. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch so ein bisschen die keltischen Jahresfeste mit aufgegriffen in dem ersten Jahresretreat, wo es einfach darum geht, ja, so diese Jahresfeste wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen, weil die auch für uns als Frauen, ja, es ist auch ein Zyklus. Und wir sind eben zyklische Wesen und da ist auch dieser Jahreszyklus ganz wichtig, dass wir mit dem auch so ein bisschen uns anfreunden und daraus unsere Kraft schöpfen, einfach auch und wissen, wie wir das für uns nutzen können.
Kannst du da so ein Beispiel nennen, also für eins dieser?
Ja, genau. Also wir hatten zum Beispiel Embolic. Das ist das eine Jahresfest, wo es einfach darum geht, in die Aussaat zu gehen. Also was möchte ich für den Frühling aussehen sozusagen? Und da kann man in dem Bereich dann einfach schauen, wo stehe ich gerade? Also wir haben viel meditative Einheiten drin. Das ist immer eine Kombination aus Yoga-Einheiten. Da nehme ich gerne Yin-Yoga gerade auch am ersten Tag mit rein zum Ankommen, dass man wirklich den Alltag hinter sich lässt, bei sich ankommt. Dann haben wir die klassische Sommersonnenwende zum Beispiel, ist auch so ein keltisches Jahreskreisfest. Und die sind immer mit bestimmten Themen einfach verbunden, ne? So wie die Jahreszeit im Endeffekt, kann man sagen. Und das finde ich sehr, sehr schön aufzugreifen. Und dadurch ist es eine schöne Kombination in diesen Retreats aus wirklich körperlicher Arbeit, wenn wir es Arbeit nennen wollen, körperlicher Bewegung,
ja.
Geistiger Reinigung und Bewegung, wenn wir so wollen. Und wirklich mein Mindset-Arbeit auch, ne? Mit sich selbst in Kontakt treten, Glaubenssätze identifizieren, zu lösen, abzuändern, für sich umzuschreiben und einfach nach so einem Wochenende auf der einen Seite erholt, körperlich und geistig erholt rausgehen zu können, aber eben auch mehr mit sich verbunden zu sein, um in dem Alltag viel mehr seine eigenen Bedürfnisse am Ende auch selbst erkennen und respektieren zu können.
Ach, so schön. Also überhaupt schon sich auch die Zeit zu nehmen für sich, ne? Einfach mal zu sagen, ein Wochenende gönne ich mir jetzt, ne? Geführt durch dich ja dann in dem Fall, dieses Retreat zu machen. Finde ich super spannende Angelegenheit. Ich selbst habe es bisher noch nicht hinbekommen, aber es steht auf jeden Fall noch auf der Langzeit-To-Do. Weil wie gesagt, ich finde, es sind auch mal die schönsten Bilder, die du dann da teilst, ja auch in der Story dann oft, wenn dann so Retreats waren. Ja. Wie ihr euch da getroffen habt, in dieser schönen Location wirklich auch extern. Wie gesagt, dein Studio ist ja sowieso auch hübsch, aber auch das, also wow, echt glücklicher Fall, dass es in der Nähe auch so eine schöne Location noch gab, fand ich. Und genau, mit der Hormonmentorin und einhergehend ja mit der Ernährungsweise, da wollte ich auch noch gerne mal drauf zu. Wie gesagt, ich kenne dich ja nur schon auch ein bisschen und ich weiß ja auch eben, Ernährung ist ja bei dir auch immer auf jeden Fall auch ein Thema, ne, wo du dich sehr gerne mit beschäftigst, um auch dir und deinem Körper Gutes zu tun. Und da kannst du ja auch gerne nochmal so 2-3 Beispiele nennen, was dir so wichtig ist, vielleicht bei deiner Ernährung oder was du auch so an Tipps dann weitergeben magst oder?
Ja, Thema Ernährung ist tatsächlich auch so ein bisschen mein eigenes Lebensthema, glaube ich. Ich habe früher, es fing eigentlich damit an, muss ich sagen, mit 16, da war ich in den Ferien bei meinen Großeltern in Frankreich und kam als kleines Moppelchen wieder zurück. weil ich ganz viel französische Schokohörnchen gegessen habe. Die waren so wahnsinnig lecker.
Croissants? Oder?
Und ich fand das damals gar nicht so schlimm, aber meine Familie hat mich ein bisschen komisch angeguckt, als ich wieder kam. Und ich glaube, so blöd das klingt, ne? Also ja, aber es hat irgendwie, hat es bei mir tatsächlich zum ersten Mal dieses ausgelöst, okay, ich muss irgendwie so ein bisschen ernährungstechnisch und körpermäßig ein bisschen auf mich achten. Ich habe ein Fitnessstudio damals auch angefangen, tatsächlich dann, um das wieder abzutrainieren. Aber es ist einfach tatsächlich ein Thema, was mich immer begleitet. Also ich war einmal in meinem Leben, glaube ich, dann wirklich gärtenschlank. Und das war, als ich 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio gerannt bin und eine Personal Trainerin hatte. So.
Ja, ja.
Und auch nicht mehr so viel gegessen habe. Und irgendwann habe ich aber auch gesagt, das kann es irgendwie auch nicht sein. Ich habe sämtliche Ernährungsweisen und Diäten, glaube ich, irgendwann mal ausprobiert. Also ich bin da echt so ein kleine Testerin dann einfach auch gewesen. Gehört zu denen, die auch nicht immer mit ihrem Körper unbedingt sehr zufrieden sind und ich eigentlich irgendwann auch mal festgestellt habe, dass ich es irgendwie, glaube ich, auch noch nie so richtig war. Mhm. Egal, wie schlank ich im Endeffekt war. Es gab immer irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Das eigentlich auch so ein Thema ist, wo ich sage, das, was ich wirklich loslassen möchte, weil ich finde so viele Frauen so schön und die sind nicht unbedingt schlanker als ich dann. Und das ist immer so, ich denke, es ist so schade, dass ich mich eigentlich so anders sehe. Aber ja, das ist halt auch ein Thema, was mich eben zur Ernährungsweise geführt hat und dazu auch geführt hat, für mich mal drüber nachzudenken, was ist für mich eine gesunde Ernährung und was ist einmal, ja, wieder wissenschaftlich betrachtet, eine wirklich gesunde Ernährung. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, was tut mir gut. Und es ist einfach so, und das dürfen wir uns eingestehen, dass Essen auf der einen Seite natürlich Nahrung ist. Das heißt, unser Körper braucht Nahrung und er braucht auch eine bestimmte Kombination an Nährstoffen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mich ausgewogen ernähre. Mhm. Und dann ist es aber auch wichtig, und so ist es einfach, Nahrung ist auch ein Stück weit, was der Seele einfach gut tut. Mhm. Und dann in so eine Absolution zu gehen und sich irgendwas so komplett zu verbieten, habe ich einfach gemerkt, ist das Schlimmste, was ich machen konnte, weil das dieses Klassische, wovon man immer spricht, Jojo-Effekt ist.
Absolut.
Ne? Und dann hältst
Kann
du dich da
so
ein paar Wochen dran, oder?
Ja, habe ich
und
auch so viel durch.
So bekloppt,
ja.
Dass ich mittlerweile wirklich sage, okay, also erstmal, ich verbiete mir gar nichts mehr, ich darf alles essen. So, natürlich heißt es jetzt nicht, dass ich jeden Abend vorm Fernseher sitze und mir jeden Abend eine Tüte Chips reinziehe, die ich mittlerweile übrigens auch gar nicht mehr mag. Ich mag Chips eigentlich gar nicht mehr so richtig, außer bestimmte Chips.
Es verändert sich auch der Geschmack und die Vorlieben sowieso auch noch zusätzlich, ne?
Also, total. Ja. Sondern dass ich glaube, auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Ernährungsstil finden muss. Und ich fand letztens ganz schön, hatte ich gehört, dass es wichtig ist, dass man bedenkt, Nahrungs- oder Ernährung oder das, was ich esse über den Tag, sollte 80% dementsprechend, was mein Körper braucht und 20% darf ich der Seele geben. So. Und das fand ich sehr schön, weil ich dachte so, ja genau, ich darf mir mein Eis zum Beispiel gönnen. Also ich liebe Eis zum Beispiel. Es ist so, am Eisladen vorbeizugehen im Sommer, ohne mir eine Kugel Eis zu holen, finde ich schon eine Strafe.
Ja.
Und deswegen, ich gönne mir Eis und da darf es auch das Fertigeis sein, egal, es muss nicht das selbstgemachte Eis sein. Ja, natürlich ist da Zucker drin, gar keine Frage. Aber warum soll ich darauf verzichten? Also ein Stück weit sagen wir, man lebt nur einmal und wer weiß, was morgen ist. Mhm. Ich kann noch so gesund leben und weiß nicht, wie lange ich mit meiner gesunden Ernährung tatsächlich dann überlebe, weil es gibt ja auch noch andere Faktoren,
Absolut.
Die daran beteiligt sind.
Ja.
Aber insgesamt glaube ich schon, dass es bestimmte Punkte gibt, auf die wir achten sollten, eben aus dieser Wissenschaftsrichtung heraus. Und das ist was, was mich ja selber eben durch meinen eigenen Lebenswandel auch sehr, sehr interessiert hat, auch durch meine Ausbildung eben. Und das ist was ich auch beratend eben auch im Zusammenhang mit den Hormonen anbiete, weil auch Hormone, eben Botenstoffe müssen ja irgendwie gebildet werden. Das heißt, wir brauchen Nährstoffe, damit wir sie bilden können. Und deswegen ist schon wichtig, dass wir eben auch eine gewisse Ausgewogenheit und gewisse Zufuhr von bestimmten Nährstoffen tatsächlich auch sehr gut achten, vor allem wenn wir anfangen, in die Wechseljahre zu gehen, weil damit können wir viele Symptome tatsächlich auch lindern und uns einfach auch unterstützen und das trägt zu unserem allgemeinen Wohlbefinden einfach bei.
Ach, super spannend. Also könnte ich alleine auch schon, also nicht nur alleine, aber zusätzlich durch die Ernährung auch schon einiges beeinflussen, dass eben nicht, ich sag mal, die Wechseljahre sind ja auch irgendwie so verschrien, oder? Also korrigiere mich gerne immer, was ich so höre von etwas älteren Kolleginnen und so, die alle so, oh, scheiß Wechseljahre, ne? Nur furchtbar. Und das erste Mal, wo ich so ein bisschen ein anderes Bild wahrgenommen habe, war tatsächlich durch dich. Also, dass ich gemerkt habe, so, ich glaube, Wechseljahre müssen gar nicht so scheiße sein, wie immer alle tun, ne? Eben, wenn man wahrscheinlich da so ein bisschen mit einer Vorbereitung reingeht oder sich eben früh genug auch schon mit dem Thema beschäftigt, ne? Weil wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt auch gerade 37 geworden. Ganz so weit ist das Thema jetzt auch nicht mehr weg, auch wie du gerade nochmal bestätigt hast. Und ich glaube, es wäre halt echt eine kluge Entscheidung, sich einfach lieber früher mit zu beschäftigen, als dann so, huch, okay, oh, ich glaube, da sind sie. So nach dem Motto. Also ja, und mit Ernährung, ich weiß nicht, sind das jetzt so Klassiker, wie man eh schon sagt, so ja, viel trinken, du hast ja schon von Tees gesprochen und so. Oder gibt es da noch so, ich sag mal, so einen super Tipp, den du jetzt kurz schon mal geben könntest, wenn du sagst, gut, wenn man auch gar keine Ahnung hat, aber diese eine Sache, das würde schon mal helfen, so nach dem Motto.
Absolut. Also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf die Öle achten, die wir zu uns nehmen. Also wir haben, und dabei, also man kann ja auch immer Richtung Nahrungsergänzungsmittel gehen, das auch. Muss ich dazu sagen, bin ich auch jemand, der da eine positive Einstellung zu hat, weil ich einfach auch weiß, dass die Lebensmittel heutzutage nicht mehr das an Nährstoffen haben, was wir brauchen. Mhm. Ja, man hat früher, glaube ich, weiß gar nicht, was man gesagt hat, so und so viel Gemüse müsstest du essen. Und mittlerweile wäre das so viel, dass es von der Menge her schon zu viel ist für den ganzen Tag. Du schaffst gar nicht so viel Gemüse zu essen und kannst es auch von Magen her gar nicht essen, was du bräuchtest, um deinen Nährstoffbedarf eigentlich wirklich zu 100% zu decken. Und deswegen können wir natürlich auch ergänzen. Aber ich möchte auch immer, dass man jetzt nicht sagt, naja, dann schmeiße ich halt die Pille ein und dann kann ich essen, was ich will. Das funktioniert auch nicht. Natürlich kann ich mir immer was gönnen, in Anführungsstrichen. Ich kann immer das leckere Essen, was ich toll finde, auch machen zwischendurch. Aber dass ich trotzdem auf eine gesunde Ernährung in der Basis auf jeden Fall achte. Und dazu gehören vor allem die Öle, worauf einfach zu achten ist. Wir haben ja Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Viele haben das vielleicht schon mal gehört. Und wir haben in vielen Ölen, die wir in unserem Alltag verwenden, ich nehme mal gerne das klassische Beispiel, ist das Sonnenblumenöl, was leider auch in vielen verarbeiteten Produkten in Deutschland gerne eingesetzt wird. Wir kennen die vielen Sonnenblumenfelder in Brandenburg jetzt zum Beispiel. Mhm. Ich liebe sie. Mit dem zweiten Blick drauf geguckt, denke ich immer so, schade, dass sie für die Nahrung angebaut werden, weil die sind nicht gut. Da ist es so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren haben und die sind nicht so gut für den Körper, die sind schlecht für den Körper, um es ehrlich zu sagen. Und wir brauchen eben genau die Omega-3-Fettsäuren und da ist einfach wichtig darauf zu achten, welche Öle nehme ich zu mir und eben auf Sonnenblumenölprodukte zu verzichten, wo die eingearbeitet sind, sei es als Öl oder als Kerne oder so. Das ist auf jeden Fall eins der wichtigen Punkte. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich eher schlecht mit Ölen bin in meinem Alltag, dann empfiehlt sich einfach tatsächlich eine gewisse Dosis an Omega-3 zu ergänzen als Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Das ist wirklich so der Klassiker, absolut. Und Vitamin D.
Vitamin D, ja, das supplementieren wir auch schon sehr, sehr lange tatsächlich, weil da habe ich auch mal so, weiß nicht, wahrscheinlich dümmliche Beispielsätze gehört, aber so von wegen, du müsstest dich ja halb nackt auf eine freie Fläche in die Sonne ballern, 8 Stunden am Tag, so übertrieben, sage ich jetzt mal, damit du eine Chance hättest, das aufzunehmen. Also, und ich muss auch sagen, das habe ich und mein Partner haben wir auch schon lange festgestellt, wir waren immer sehr viel müder tatsächlich, als wir noch nicht supplementiert haben. Also wir haben wirklich so einen Laune und so einen Energieboost tatsächlich, also jetzt, ne, nicht so wie man sich vorstellt, auf einmal aufgezogen wie ein Duracell-Häschen, aber schon, also wir waren nicht mehr so nach der Arbeit, so dass du nur noch auf der Couch versacken wolltest, ne, sondern du hattest schon nochmal Bock und Energie auch was zu tun. Und das, ich glaube, das war auch zum Teil so ein bisschen dem Vitamin D geschuldet, dass es dadurch besser wurde.
Ja, absolut. Also es gibt wirklich so ein paar, wenn wir jetzt von der Ernährung mal kurz zu den Nahrungsergänzungsmitteln gehen, so ein paar Sachen, die, da passiert nichts, wenn ich die einfach nehme, sage ich mal. Ja, also weil es ist ja immer so ein bisschen die Angst, oh Gott, hoffentlich dosiere ich nichts über. Mhm. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Klassiker, ne, sage ich immer, es sind tatsächlich im Endeffekt sind es 3 Sachen, nämlich Vitamin D. Das ist super wichtig, weil ja, wie du sagst, ne, man müsste so und so lange völlig nackt in der Sonne liegen. Genau. Was dann ja auch wieder die Frage ist, wenn wir dann über Hautkrebs reden wollen, ist das irgendwie auch nicht so positiv
wieder. Absolut. Ja.
Also Vitamin D ist ein Faktor, wie gesagt, dann Omega-3 Fettsäuren ist ein bestimmter Punkt und Magnesium. Magnesium ist auch so der Klassiker und viele denken immer nur so, ach naja, so sportlich bin ich ja gar nicht unterwegs, ich brauche kein Magnesium. Aber Magnesium ist nicht nur gegen Muskelkrämpfe, was man so klassisch kennt, sondern Magnesium ist super wichtig für unser Nervensystem, damit wir konzentriert arbeiten können. Es unterstützt zusätzlich mit das Immunsystem. Also Magnesium ist wirklich so die Basis für ganz, ganz vieles in unserem Körper. Und das glauben wir immer gar nicht. Deswegen sind das immer so die drei Klassiker, die ich nenne. Und ich sage, damit kannst du nichts falsch machen, wenn du die einfach regelmäßig ergänzt.
Auch wenn du kein Sportler bist und wie immer alle
wenn
eben.
Genau. Absolut. Also das ist so Nahrungsergänzung. Aber vielleicht nochmal kurz zur Ernährung zurück, also Öle. Und was man im Rahmen der Wechseljahre bedenken kann, ist viel so Richtung Antioxidantien zu gehen. Also das bedeutet auch zum Beispiel gerade so Beeren zu futtern. Also seien es Blaubeeren, Himbeeren. ja, also liebe ich zum Beispiel auch total, muss ich sagen. Und das ist wirklich so eine Empfehlung, die ich geben kann, sowas einfach auch aufzunehmen. Oder auch mal so in Richtung Sämereien zu gehen, sei es Leinsamen, Chiasamen. Einfach sowas in die Ernährung zu integrieren, weil das tatsächlich sehr, sehr gut für unseren Hormonhaushalt ist. Das sind so die klassischen Hilfestellungen, die ich immer als erstes gebe. Und weil zu Tee meintest, zu die meine Empfehlung ist immer, wenn man schlechter schlafen kann oder Hitzewallungen hat, trinken Salbeitee abends. Also das ist auch so der Klassiker mittlerweile, wo viele schon wirklich dann auch gesagt haben, ich trinke jetzt immer jeden Abend meinen Salbeitee, das ist so gut, ich schwitze nicht mehr oder ich kann endlich durchschlafen, das ist so krass. Wo ich denke, ja, das macht eine Tasse Salbeitee.
Aber du hast vorhin von frischen Blättern gesprochen, also du redest jetzt wahrscheinlich nicht von dem klassischen Supermarkt Beuteltee, sondern du bist ja schon eher online kaufend unterwegs oder gibt es bei dir auch Läden, die sowas anbieten?
Also ich sag mal, wenn wir im Supermarkt kaufen, dann entweder kann man Apotheke als Variante nehmen tatsächlich. Apotheken bieten oft auch losen Tee an. Loser Tee ist immer besser als die Beutel. Die Beutel sind oft so zerkleinert, dass halt oft schon allein dadurch, dass ja, wenn umso kleiner ich das Pflanzenmaterial mache, umso eine größere Oberfläche habe ich am Ende, über die sozusagen die Stoffe in die Luft schon diffundieren können. Beziehungsweise ist einfach, wenn sie dann Licht ausgesetzt sind, das alles nimmt dem Tee eigentlich seine Qualität schon. Mhm. Und dann haben wir dazu, dass ja oft, ich sag mal, wenn ich jetzt so den günstigsten Tee im Supermarkt kaufe, dann muss mir einfach auch klar sein, dass das auch nicht mehr viel hat. Der weiß nicht, wie lange der schon gelagert hat. Ich weiß nicht, wie der verarbeitet worden ist. Der ist durch die Industrie gegangen. Mhm. Also da ist eigentlich nichts mehr drin. Da kann ich auch ein Glas Wasser trinken, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen kann man da einfach darauf achten, dass man tatsächlich in der Apotheke oder in einem guten Teeladen kauft. Das ist eigentlich so eine Empfehlung. Also in Zedernicker mit einem Teeladen zum Beispiel. Das ist ganz schön. Oder man guckt halt tatsächlich im Internet, dass man irgendwie einen schönen Bio-Tee kauft. Und am besten ist es immer bei Salbei zum Beispiel auch die ganzen Salbeiblätter dann zu haben und nicht schon den zerkleinerten. Oder man macht halt zu Hause selber. Salbei wächst eigentlich zu Hause auch super, ob das jetzt auf der Fensterbank oder im Garten ist.
Ich wollte gerade sagen, können wir teilweise schon in einem Töpfchen in der Küche oder auf der Fensterbank oder genau, wenn man nicht den Platz hat im Garten, ne? Stimmt, auch eine super Empfehlung. Ja, ey, mega spannend. Ich merke schon, wir schweifen immer so ein bisschen durch die Gegend, aber es ist super spannend. Nee, absolut. Und jetzt versuche ich irgendwie mal den Bogen zu schlagen. Also wenn wir uns mehr um uns selbst kümmern und wie gesagt im Atemzuge dessen, dass ich ja deinen Instagram-Kanal sehr rege natürlich verfolge, ist mir natürlich auch aufgefallen, vor Ende des Jahres wird bei dir ein Thema ganz, ganz groß auf dem Instagram-Kanal und zwar dreht es sich da um die Rauhnächte. Und ich muss ja zu meiner Schande vielleicht auch gestehen, bis noch vor 2 Jahren oder so hatte ich gar keinen Plan. Ne? Was zum Henker sind Rauhnächte? Habe ich mir so gedacht. Man hat das irgendwie mal bei Instagram aufgeschnappt und ich dachte so, was machen die da jeden Tag? Und irgendwie also eine bestimmte Zeit im Jahr. Deswegen, also du kannst sehr, sehr gerne mal ganz vereinfacht vielleicht auch erstmal einstiegsweise erklären, weil vielleicht bin ich ja nicht die Einzige auf der Welt, die davon vorher noch nie gehört hat. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also für mich ist Yoga halt nicht nur Yoga, dass ich Praxis als Yoga mache oder manche sagen ja auch, Yoga ist mein Sport oder manche sagen auch, Yoga ist kein Sport. Also Yoga ist für mich weitaus mehr als meine Übung auf der Matte, sondern es hat, für mich ist es mit Meditation, für mich ist es Atempraxis und für mich ist es auch Mindset-Arbeit. Und die Rauhnächte, finde ich, ist so eine schöne Gelegenheit. Ich mag halt auch so ein bisschen dieses Spirituelle. Ist immer ganz lustig, sag mal so, ich bin eigentlich die Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Spiritualität, weil ich beides sehr schätze und einfach der Meinung bin, dass die Spiritualität so ein bisschen versucht, das zu erklären, was die Wissenschaft gerade noch nicht kann.
Und das ist halt gerade so super spannend, ne? Eben, weil viele hört man ja eher so Wissenschaft, die sind dann wirklich nur so faktisch, ne? Alles nur, was ich sehe oder was wirklich da ist, existiert. So nach dem Motto, Wissenschaftler sind ja oft so verschrien als sehr pragmatisch, ne? Und eben, dass du das aber nun wirklich eben verknüpfst, diese beiden Welten irgendwie, die eigentlich gefühlt, wenn man so drauf guckt, erstmal denkt, hat nicht viel miteinander zu tun. Aber eben, das finde ich super
ja,
spannend.
Ja, und ich finde aber auf der anderen Seite, weiß ich immer nicht, warum das noch nicht so viele sehen, aber für mich ist eigentlich das, was wir in der Spiritualität betrachten, also wenn wir jetzt sagen, wir machen Rituale und dazu gehören die Rauhnächte eben auch, da steckt halt so ein bisschen für manche Humbug hinter, weil wir sagen, das sind so die Tage zwischen den Jahren, weil die Rauhnächte als Zeit tatsächlich daraus resultieren, dass wir ja einmal ein Mond- und ein Sonnenjahr haben. Also wenn wir die Monde und die Sonne, Sonnentage sozusagen zählen, dann kommen wir am Ende eines Jahres auf eine Differenz. Und das sind die Rauhnächte. Und es wird denen nachgesagt, dass in dieser Zeit der Kontakt zur Anderswelt, zu den Toten, zu den Geistern, die Tore offen sind und wir deshalb in Kontakt mit denen treten können. Das kann ich natürlich so sehen. Ich kann aber auch sagen, okay, vielleicht ist es auch einfach eine Erklärung dafür, dass das eine sehr sensible Zeit ist. Mhm. Weil zum einen ist es Winter, das heißt, das ist die Zeit des Rückzugs. Ich bin mehr bei mir, ich bin weniger im Außen, ich bin in der Ruhe. Ich habe auch mal Zeit, über Dinge nachzudenken und sehe vielleicht auch die Welt ein bisschen anders tatsächlich. Mhm. Also für mich hat es schon eine Erklärung alles. Und genau das ist der Sinn dahinter, dass ich mir diese Tage genau dafür bewusst Zeit nehme und eben das mit so kleinen Ritualen verbinde. Und das heißt jetzt nicht, also es gibt zum Beispiel auch so ein Ahnenritual tatsächlich, was jetzt nicht heißt, dass ich an einem Brett mit Runen sitze und das Glas kreisen lasse.
Wie man sich das so vorstellt, ja.
Sondern das bedeutet einfach, dass ich für mich in Kontakt mit meinen Ahnen in der Form gehe, dass ich einfach mal überlege, was haben mir meine Ahnen mitgegeben? Wie fühle ich mich mit ihnen verbunden? Wer ist denn da überhaupt alles? Und das können wir tatsächlich biologisch auch sehr, sehr gut erklären, weil wir haben eine sehr mütterliche Ahnenlinie darüber, dass wir nicht nur unsere Zell-DNA haben, wie wir sie kennen, so aus dem Biologieunterricht im Kern, sondern wir haben ja auch unsere sogenannten Mitochondrien in jeder Zelle. Die Kraftwerke der Zelle ist immer gerne so die Bezeichnung in der Schule. Und die haben auch einen DNA. Und die wird nur von Mutter zu dem Kind weitergegeben, nicht von den Männern. Und das ist eine mütterliche Ahnenlinie, die wir haben. Das heißt, wir haben eine genetische Linie, wir haben eine genetische Verbindung mit den einzelnen Generationen zurück, die da ist. Und das heißt, uns wird genetisch etwas mitgegeben, es wird etwas vererbt. Und da einfach mal für sich bewusst reinzugehen und zu gucken, was könnte das dann sein, was mir mitgegeben ist und was vielleicht auch gar nicht meins ist. Also das geht auch so ein bisschen Richtung Glaubenssatzarbeit. Und vielleicht auch manchmal ist es schon so, dass der Körper irgendwie noch eine Erfahrung gespeichert hat, die ich in meinem Leben gar nicht gemacht habe, die aber in meiner DNA verankert ist und die deshalb in der Generation davor vielleicht passiert ist oder noch weiter zurück. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch Forschungen dazu, dass eben gerade so die Kinder der Kriegsgeneration tatsächlich Leiden aufweisen, die eigentlich der Kriegsgeneration zuzuweisen wären, weil die einfach nicht verarbeitet worden sind. Und also das ist deswegen, das ist für mich so diese Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität, wo ich sage, die Spiritualität versucht eben was zu erklären, was vielleicht von der Wissenschaft her noch nicht so richtig zu 100% gegriffen werden kann und damit nicht für jeden erklärbar ist. Und da finde ich halt die Rauhnächte sehr, sehr schön, um eben da einfach mal in Verbindung mit sich zu gehen und zu gucken, wo kommt eigentlich alles her, was ich vielleicht manchmal so von mir selbst glaube in meinem Leben. Ist das wirklich meins oder ist das von jemand anderem was ich angenommen habe? Es ist eine sehr, sehr schöne Zeit, einfach auch, ich meine, man sagt ja immer so, ne, Neujahr, dann beginnt alles neu und dann viele Vorsätze, die man sich macht und das einfach mal bewusster anzugehen und da kann man eben auch einfach so ein bisschen Magie mit reinbringen, die schadet nicht und entweder glaube ich dran oder nicht, das ist auch gar nicht wichtig, aber sich einfach dem mal hinzugeben, weil das macht schon was mit einem.
Eben, also offen für Neues zu sein, ne? Und man muss sich ja auch gar nicht, jetzt stellt man sich so vor, jetzt muss ich ja stundenlang recherchieren, was sind Rauhnächte, wann mache ich das, wie mache ich das, sondern wenn man möchte, kann man das ja natürlich auch begleitet tun, durch dich auch gerne. Weil soweit ich informiert bin, ist das ja bei dir wirklich ein wiederkehrendes ich will es gar nicht Programm nennen, begleitendes, ja, wie würdest du es beschreiben? Begleitetes Coaching?
Es ist ein Angebot. Es ist einfach ein Angebot, die Zeit für sich bewusst zu nutzen und indem man eben jetzt nicht selbst drüber nachdenken muss, was mache ich denn damit eigentlich und wie mache ich das denn jetzt, gibt es halt die Möglichkeit, genau sich von mir begleiten zu lassen. Und in dem Fall ist es wirklich dann ein Programm, das beginnt halt tatsächlich am 25. offiziell beginnen die Rauhnächte sozusagen. Das ist danach mit dem eigentlichen Weihnachtsfeiertag in unserer Religion zumindest. Es gibt auch noch die Sperrnächte, die davor liegen. Das kann man auch noch mit reinnehmen. Das ist dann so die Zeit, wo das Loslassen eigentlich anfängt und man sich so auf die Rauhnächte vorbereitet. Aber klassisch die Rauhnächte. Also gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Angaben. Manche sagen, es fängt schon am 23. an. Das ist so ein bisschen widersprüchlich in der Literatur. Also meine starten dann immer am 25. und dann gehen die quasi bis zum 6. Januar. Und da gibt es wirklich jeden Tag einfach einen Impuls, was kann ich machen? Das kann ist mal eine Meditation, die es gibt, die ich einfach mache. Dann, wie gesagt, gerne gibt es für jeden Tag so ein kleines Ritual. Das ist manchmal einfach eben auch vielleicht mal einen Brief zu schreiben. Dann verbinde ich immer gerne das sogenannte 13-Wünsche-Ritual damit. Das bereitet man vor. Man setzt sich also 13 Wünsche für das neue Jahr. Was möchte ich gerne im neuen Jahr erreichen? Und jede Nacht verbrennt man einen Wunsch. Und ich finde das auch so schön, weil es bleibt am Ende ein Wunsch übrig. Es sind nämlich 12 Nächte. Und für diesen einen Wunsch bist du selbst verantwortlich. Also es gibt dir auch so einen Handlungsauftrag in die Hand, ne? Und die anderen werden dem Universum übergeben, so wird es gesagt. Wo ich auch sage, ja, aber ich habe sie ja selber aufgeschrieben. Das heißt, ich habe ja in mir immer schon diesen Wunsch drin. Das heißt, ich bin einfach ja auch darauf ausgerichtet. Und das ist einfach das, was damit schon wirkt. Und dass ich sie einfach verbrenne und das so ein bisschen in eine andere Macht versuche zu geben, ist einfach, dass ich eben nicht so krampfhaft dran festhalte und mir so die ganze Zeit denke, boah, jetzt muss ich 13 Wünsche mir erfüllen. Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, ja. Sondern nein, ich brauche nur einen davon zu erfüllen und die anderen passieren automatisch in Anführungsstrichen.
Ja. Aber das ist ja wichtig, diese Anführungsstriche, ne, wie du schon sagst. aber trotzdem, ich finde den Gedanken daran auch echt cool. Also das mit den Wünsche, genau 12, sag ich mal, dem Universum übergeben, ne, wenn man so möchte. Und den 13. muss man sich selbst kümmern, welcher da erstmal schon übrig bleibt. Das ist, glaube ich, auch spannend, ne, weil du weißt ja quasi nicht, welchen du pro Tag ziehst. Ne? Ich glaube, genau. Du schreibst sie am Anfang und dann ziehst du halt Blind. Und dann bleibt halt dieser 13. überraschend übrig. Und auch die 12, ich finde, das ist auch so ein bisschen, erinnert mich jedenfalls stark an Affirmationen ja auch. Also ich bin ja auch ein Fan von Affirmationen täglich, ne? Eben einfach schon, wie du sagst, dieses Ausrichten, ne? Dass ich einfach schon morgens beim Zähneputzen, wie ich ja immer wieder klassisch dieses Beispiel hier bringe, mir halt meine Affirmationen für mich denke, während ich mich im Spiegel angucke, weil ich finde, das macht einfach schon was mit einem, ne? Wo ich mir halt so klassische Sätze sage, wie, ne, ich keine Ahnung, ich bin stark, ich weiß, ich habe einiges zu bieten, ne? Oder eben auch gerade in der virtuellen Assistenz, dass ich für meine Kunden halt viel machen kann, die unterstützen kann und sich nicht im Gegenteil immer klein zu reden, ne? So von wegen, na, man kann ja noch nichts anbieten, lalalala, ne? Sondern, nee, im Gegenteil, man hat viel zu bieten, ne? Und das finde ich, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man sich eben darauf ausrichtet, diese Ziele halt zu erreichen im neuen Jahr oder, ne, wie auch immer. Und ja, ob das Universum dich dann nun viel unterstützt oder nicht, aber wie du schon sagst, es wird automatisch wahrscheinlich trotzdem in die Richtung gehen, weil, ne, du hast dir das ja nicht umsonst vorgenommen oder aufgeschrieben oder, ja, also finde ich super spannend.
Genau, weil ich habe mir ja Gedanken dazu gemacht und das alleine, wir glauben immer gar nicht, wie viel Macht unsere Gedanken halt haben. Tatsächlich, und das klingt für viele vielleicht auch immer so ein bisschen absurd, ne? Ja, was sollen meine Gedanken schon ausrichten? Aber da nehme ich auch mal gern wieder dieses Beispiel der Hormone. Also unsere Gedanken sind chemische Botenstoffe. Und chemische Botenstoffe lösen bei uns auch Gefühle aus. Ich fühle mich, ja, wenn ich Serotonin ausschütte, dann bin ich happy, so. Wenn ich Cortisol ausschütte, ist eine Stressreaktion für meinen Körper. Und das muss uns einfach auch klar sein. Und meine Gedanken lösen damit Gefühle aus. Und meine Gedanken beeinflussen, wie es mir geht. Und ob ich Kraft habe, ob ich gerade Spaß habe oder nicht. Und ich finde es manchmal so lustig, ich sage auch immer, versuch doch mal mit einem Lächeln traurig zu sein. Und das wird nicht klappen. Das weil auch unsere Körperhaltung hat auch wieder Einfluss. Und das finde ich so schön, immer zu kombinieren. Und das ist für mich im Yoga auch so wichtig. Ne? Wo ich auch manchmal sage, wenn ich da irgendwie rumgehe und korrigiere und so, dann sage ich noch, jetzt kannst du noch lächeln, dann ist es gleich leichter. Ja, weil es ist einfach so und das ist vielen gar nicht bewusst, wie viel sie sich teilweise halt wirklich auch in ihrem eigenen Leben kaputt machen, indem sie mit hängendem Kopf und hängenden Mundwinkeln durchs Leben gehen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und das Leben ist immer herausfordernd und es gibt Schicksalsschläge, die unglaublich traurig sind. Aber am Ende, und das müssen wir uns einfach sagen, es ist immer die Entscheidung von einem selbst, wie ich damit umgehe.
Richtig,
und ja. Dass ich natürlich, wenn ne, ich zum Beispiel einen lieben Menschen verliere, dass ich dann nicht lachend durch die Räume gehe, ist klar. Ich brauche auch die Trauer, das ist auch wichtig zum Verarbeiten. Aber es muss nicht mein ganzes Leben prägen an der Stelle, weil ich kann mich auch an die schönen Dinge mit diesen Menschen erinnern und damit dann lächeln und eigentlich ihm damit viel mehr wertschätzen, als dass ich es mit meiner Trauer tun kann.
Richtig, ja, da bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass ich mich auch eher an die schönen Erlebnisse erinnere oder vielleicht auch, was ich von der Person gelernt habe, was ich übernommen habe. So manchmal auch so Kleinigkeiten, wo ich denke, Moment, das hat die und die Person immer gemacht, jetzt mache ich es selbst. Also irgendwie aber auch eine schöne Erinnerung an denjenigen. Und ja, jetzt sind wir in eine ganz interessante Richtung hier abgeschwiffen, aber das ist natürlich wichtig. Und aber sowieso auch mit dem, wie du schon meintest, wenn man halt lächelnd durch die Gegend geht, in Anführungszeichen, ist man auch automatisch glücklicher. Das mache ich zum Beispiel auch. Ist so auch mein kleiner Hack, wenn ich im Büro bin, ne, bei meinem Hauptarbeitgeber. Und da ist dann auch mal Stress und irgendwie sind die Kollegen gerade, die sind alle genervt und alle am rummeckern und zetern. Da mache ich es auch gerne so, wie ich auch schon mal den Tipp hier gegeben habe. Ich gehe halt in die Bürotoilette und da sind ja auch Spiegel und dann lächle ich mich einfach mal an, ne? Und wie du schon sagst, ich finde automatisch bist du dann so, dann gehe ich schon wieder einen Ticken glücklicher aus dem Klo raus, so bescheuert es klingt. Aber das ist so auch immer mein Hint, wo immer alle sagen, Moni, du bist immer so glücklich gefühlt. Ne? Und ich so denke, ja, ich tue aber auch was dafür. Ne? Also kommt ja auch nicht mehr irgendwie zugeflogen. Und man muss auch immer ein bisschen, finde ich, darauf achten, eben, dass man sich auch nicht mit runterziehen lässt. Weil da bin ich leider auch recht empfindlich so als empathischer Mensch, ne? dass ich ja selbst auch diese um mich rumfliegenden schlechten Launen annehmen kann. Das möchte ich halt nicht. Dagegen habe ich mich irgendwann ausgesprochen und deswegen... Ja, also, ja, kann ich alles mal unterschreiben.
Ja, kenne ich sehr, sehr gut, absolut. Ich finde es auch immer sehr spannend. Manchmal mache ich das auch so, wenn ich Lust drauf habe, dass ich bewusst vor die Tür gehe und wirklich die Menschen anlächle, die mir entgegenkommen. Ist auch immer sehr lustig zu sehen, wie die drauf reagieren. Aber ich habe es tatsächlich noch nie gehabt, dass einer mich böse angeguckt hat. Also entweder sind sie irritiert und überlegen, ob ich sie kenne wahrscheinlich so, ne? Weil es einfach so super traut wirkt. Oder aber sie lächeln dich einfach an und freuen sich darüber, dass du sie angelächelt hast. Und ich habe noch nie eine negative Rückmeldung bekommen. Das finde ich auch sehr spannend, weil es macht nicht nur was mit dir, sondern es macht auch was mit den Menschen um dich herum. Also du kannst dein Umfeld auf die Weise tatsächlich auch positiv beeinflussen, egal wie schlecht gelaunt vielleicht gerade alle um einen herum sind.
Ist auch der Klassiker, dass man halt auch in meinem Job wieder ne, so lächelnd ans Telefon geht. Also wirklich, weil das hörst du halt, ne, ob du lächelst oder nicht.
Absolut.
Und ich habe oft, also klar, manche Kunden, die uns anrufen, die sind halt berechtigt, genervt oder enttäuscht von meiner Firma, wie auch immer. Aber die holst du dann trotzdem teilweise gut wieder runter, ne, weil sie sagen, ach Mensch, war aber nett, mit ihnen zu reden und sie klingen so freundlich. Und auch wenn ich ihnen vielleicht keine schöne Nachricht überbringen konnte in dem Moment, aber trotzdem waren die irgendwie, ne, mit mir haben sie ja nee gesprochen, so in dem Moment, was ich dann auch schön finde, so als Resümee. Und es irgendwie die Zeit fliegt, ne? Wir sind ja so schon am Schnatter.
Ich bin ein bisschen abgedriftet.
Alles gut, ich feiere es sehr. Ich gucke nochmal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel, was ich noch besprechen wollte. Achso, eine bisschen witzige Frage hatte ich zwischendurch noch. Da du dich als Yoga-Lehrerin natürlich gefühlt 24/7 mit deinem Beruf ja auch so ein bisschen beschäftigst, kommst du eigentlich noch viel dazu, auch privat, nur für dich, einfach mal wirklich nur für dich eine Yoga-Session zu machen, neben deinem Online-Yoga, was du anbietest und Yoga-Sessions abends und hier, nimmst du dir auch die Zeit, einfach mal nur für dich zu sagen, so, das ist jetzt für mich.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Man denkt immer so, ich müsste ja die disziplinierteste Yoga-Tante dann eigentlich sein schlechthin. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass, also jetzt gerade seit der Vollselbstständigkeit hat es wirklich abgenommen. Also ich habe früher regelmäßig tatsächlich mindestens einmal, wenn nicht zwei oder dreimal die Woche, auch online über eine Plattform Yoga gemacht. Mhm. Mittlerweile ist es mehr dazu einfach aus Zeitgründen abgedriftet, dass es dann mehr so ist, ach, das nehme ich mal noch gleich als Video auf oder so.
Genau, so gleich wieder Content-Creation so ein bisschen dabei,
so genau,
ne?
Ja, glaube ich. Dann habe ich gleich wieder Content oder ach, dann mach mal ein paar Bilder davon. Oder tatsächlich dann ich mache das gerne, um mich auch so inspirieren zu lassen, um wieder so ein bisschen Ideen zu bekommen. Ich bin halt, ich weiß nicht, kennst du dich mit Human Design aus?
Mhm,
da bin ich ja auch schon mal so ein bisschen was von mich mit auseinandergesetzt und finde es sehr spannend. Und da kam eben auch raus, und das trifft auf mich total zu, dass ich jemand bin, der sich sehr von dem, was ich sehe, höre, wahrnehme, inspirieren lasse. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so. Und deswegen ist dann tatsächlich, dass ich gerne mal wieder so eine Yoga-Session mache, um einfach auch mal wieder ein anderes Bild zu bekommen, als das, was ich selber vom Yoga habe, als Inspiration. Und das ist aber schon selten geworden. Ich habe jetzt aber tatsächlich, weil ich das gerne wieder stärker etablieren möchte, dass es für mich auch wirklich ist, Aber es steckt auch wieder so ein bisschen was für meine Kunden mit drin. Ich habe mich entschieden, eine Weiterbildung im Yoga nochmal anzugehen.
Oh, ja.
Und zwar Richtung Beckenboden, was für Frauen natürlich auch super spannend ist. Weil ich es auch schön finden würde, in Zukunft Schwangere begleiten zu können, sowohl vor als auch nach der Geburt.
Auch so Rückbildungskurse und
genau,
so
weil das hier auch sehr, sehr wenig vor Ort tatsächlich angeboten wird. Und da einfach auch qualitativ wirklich gut was bieten zu können. Wir können das aus dem Yoga hervorragend machen. Das ist so eine schöne Möglichkeit, aus dem Yoga heraus eigentlich durch die Schwangerschaft und auch danach zu gehen und den Körper wirklich gepflegt wieder gut aufzubauen und zu stärken. Und deswegen mache ich gerade, jetzt habe ich angefangen, die Weiterbildung zum Beckenboden-Yoga-Trainerin zu machen.
Interessant, okay.
Und das ist aber auch verbunden damit, dass ich auch regelmäßig tatsächlich meine eigene Beckenbodenpraxis machen muss, weil ich das ja quasi selber auch erstmal für mich erfahren muss. Und das ist tatsächlich damit jetzt, so mein Einstieg auch wieder in diese Regelmäßigkeit, für mich Yoga zu machen. Auch wenn ich es im Nachgang natürlich anwenden werde, um es weitergeben zu können, weil das ist immer so. Irgendwas, was ich an Erfahrung mache, schießt dann gleich wieder an die Kunden weiter. Aber trotzdem ist es was für mich und bringt mir wieder diese regelmäßige Yoga-Praxis wirklich wöchentlich dann auch für mich, ja.
Ach, schön. Ja, ist auch ganz wichtig, ne? Aber nee, echt, echt schön. Klingt spannend. Also ich bleibe dran, was da sich alles noch entwickelt bei dir. Super interessant. Und da ich jetzt erst die letzten zwei Folgen mich damit beschäftigt habe, wieder ne, Morgen- und Abendroutine, hatte ich ja den HörerInnen ein bisschen näher gebracht. Wie ist es denn bei dir? Bist du Verfechter von Morgen- oder und Abendroutinen oder eher so gar nicht? Oder sagst du auch aus Zeitgründen, das passt nicht? Oder im Gegenteil, du sagst, nee doch, also die Zeit brauche ich für mich, sonst passiert ja gar nichts. Wie ist das so bei dir?
Also bei mir ist sehr fest etabliert und ohne die, glaube ich, kriege ich auch echt schlechte Laune und dann funktioniert mein Tag nicht, ist meine Morgenroutine. Eine Zeit lang war es, im Moment ist es nicht so, weil ich tatsächlich durch eine Erkältung ziemlich geschwächt war, stehe ich jetzt nach meiner Familie aus, sonst bin ich immer davor aufgestanden, einfach um eine Stunde wirklich nur für mich zu haben. Und so ist es jetzt, dass ich später aufstehe aktuell noch, wobei jetzt ist ja die Zeitumstellung gerade gewesen und jetzt wird es ja auch schneller hell. Das heißt, jetzt wird sich zum Sommer hin, werde ich auch wieder meine Stunde früher aufstehen und damit wieder so ein bisschen für mich sein. Aber für mich ist Morgenroutine super, super wichtig und ich bin jemand, der morgens lange braucht, um in die Gänge zu kommen. Also ich bin nicht so, yippie-yay, ich springe aus dem Bett und yep, da bin ich und jetzt kann ich loslegen.
Willkommen im Club.
Ich war früher immer so die totale Langschläferin, bis mein Mann kam. Den kennst du ja sehr gut.
Ja, kenne ich nicht als Langschläfer, genau.
Ich bin Frühaufsteher und das war für mich echt nicht so einfach, weil ich, also ich muss auch sagen, aber von meinem Elternhaus her auch so ein bisschen so geprägt war. Wir haben halt gerade am Wochenende echt so bis um 11 in den Bett gelegen.
Ach,
und
krass,
dann, ne, so, ich meine, wir frühstücken jetzt auch am Wochenende tatsächlich, machen wir einen Mittagsbrunch draus, aber wir stehen trotzdem zeitig auf. Und das habe ich für mich tatsächlich total schätzen gelernt, weil ich dadurch eben nicht so in den Tag reingeschmissen werde, sondern eben Zeit habe, mir Zeit für mich zu nehmen.
Ja.
Und das praktiziere ich jeden Morgen. Und das ist, für mich fängt das damit an, dass ich in der Küche in Ruhe walte und schalte. Ich fange immer mit Ölziehen morgens an. Also das ist nach dem Zähneputzen ziehe ich Öl, was für mich auch total, muss ich sagen, wirklich wie so eine Art Gamechanger zwecks Immunsystem und tatsächlich auch Zahngesundheit war. Ist für beides sehr, sehr zu empfehlen. Und dann geht das so weiter. Also ich trinke morgens immer sehr viel Wasser schon, teilweise mit Zitrone dann auch, was einfach so, ne, nochmal, man sagt so, der Körper muss ausschwemmen. Wir müssen auch bedenken, in der Nacht verarbeitet der Körper ganz, ganz viel und hat eigentlich so einen Reinigungsprozess. Und ungefähr bis 12 Uhr befindet sich der Körper tatsächlich auch in einem Reinigungsprozess noch. Deswegen ist da wichtig, viel zu trinken. Und das mache ich dann morgens auf nüchtern Magen. Gibt es halt erstmal ordentlich Wasser reingeschüttet, abgekochtes Wasser, kommt noch aus dem Ayurvedischen, kann man auch sehr tief einsteigen.
Aber, das ist wieder dieses Wissbegierige, ne? In welche Bereiche du die überall schon eingelesen und so.
Also genau, aber also sagen wir mal einfach, wir reduzieren es mal darauf, dass einfach viel Flüssigkeitszufuhr stattfindet. Und dann liebe ich es, eine Morgenmeditation zu machen. Das sind manchmal nur 5 Minuten. Also es klingt jetzt vielleicht so wahnsinnig umfangreich, aber wenn ich jetzt mal sage, Zähneputzen nehme ich mal schon weg, ich mache Ölziehen, das sind zwar 10 Minuten, dann habe ich, währenddessen kocht mein Wasser auch schon, das heißt, das ist danach fertig, ich kann mein heißes Wasser trinken, das mache ich dann, während ich meditiere, kühlt das Wasser ein bisschen ab, dass ich danach trinken kann, dann sind wir am Ende vielleicht bei maximal 20 Minuten, die mich meine ganze Morgenroutine kostet und meistens habe ich nebenbei dann den Geschirrspüler ausgeräumt oder irgendwas noch anderes gemacht. Aber die brauche ich. Und dann kann ich in den Tag starten. Und manchmal kommt dann eben jetzt aktuell, läuft auch gerade eine schöne Online-Yoga-Challenge bei mir, kommt dann noch das Yoga manchmal dazu. Genau.
Super spannend. Und die Online-Challenge, wie kann man sich die vorstellen? Also man kann dann live mit dir teilnehmen oder wird die dann hochgeladen und im Nachgang kann man es zu seiner Zeit dann machen oder?
Es ist beides möglich. Die Challenge ist in der Kombination mit meinem Online-Yoga, habe ich die jetzt gestartet zum ersten Mal. Jetzt heute ist sie losgegangen, sozusagen für 14 Tage. Man kann aber auch, ohne dass man bei mir Online-Yoga macht, teilnehmen.
Wir nehmen hier gerade am 31.03. auf, muss man vielleicht dazu sagen, kommt ein bisschen später online.
Ja, die läuft 14 Tage lang und da geht es einfach darum, dass man in eine Art von Routine kommt, aber eben auch nicht um jetzt eine halbe Stunde oder Stunde Yoga zu machen, sondern 5 Minuten. Also mir geht es wirklich darum, dass es was ist, was ich in den Alltag integrieren kann. Und da kann man dann tatsächlich live teilnehmen. Und es gibt aber auch eine Aufzeichnung für diejenigen, die halt sagen, weil ich mache es morgens um 7, das ist für mich halt einfach die beste passende Zeit. Wer dann sagt so, boah, eigentlich, naja, da bin ich schon, ne, auf Arbeit, ich müsste eigentlich früher machen, hat halt die Möglichkeit, auf eine Aufzeichnung zuzugreifen und kann das dann entweder versetzt um einen Tag quasi machen, sodass er sagt, ich mache das morgens um 6 oder um 5, keine Ahnung, oder um 4, je nachdem, wann es passt. Oder aber genauso auch, ich mache es später, ne? Oh Gott, nee, also um 7 bin ich noch gar nicht wach, ich bin echt so jemand, der erst spät aufsteht, ich möchte es erst um 9 machen, das ist auch okay. Und am Wochenende ist es auch erst um 9 Uhr, also genau. Oder Schichtarbeiter, ne, total versetzt, dann mache ich es halt so unterschiedlich Zeiten. Aber mir geht es einfach darum, mit dieser Challenge, wo wirklich sich jeder einfach jetzt mal für diese auch tatsächlich kostenlos anmelden konnte, zu merken, was macht das mit mir, mir nur 5 Minuten Zeit für mich zu nehmen und in die Bewegung zu kommen. Und gerade am Morgen, Yoga am Morgen bringt wirklich so viel Energie einfach und erfrischt dich. Ich mache das aktuell tatsächlich auch draußen, bringt die Jahreszeit mit sich, da geht das schon, auch wenn es doch gerade noch ein bisschen frisch ist.
Ja.
Und das ist einfach eine super schöne Routine, die man darüber mal austesten kann, ob das was für einen ist. Mhm. Und mir ist einfach wichtig, eben zu zeigen, weil gerade so Routinen, dass es nicht darum geht, dass mich das meinen halben Tag am Ende kostet, wenn ich jetzt 5 Routinen mache, sondern dass das eben kurze Zeit und dass das schon ganz viel bringt. Das ist eigentlich so diese Idee dahinter, die Leute versuchen zu motivieren, in eine kleine Routine für sich zu kommen, womit sehr viel Benefit verbunden ist, aber nur ein ganz kleiner Zeitaufwand. Genau. Und so ist es auch zukünftig, also geplant. Es gibt immer wieder jeden Monat eine neue Challenge, nicht immer 14 Tage und immer morgens, aber gibt immer wieder zu anderen Themen. Also zum Beispiel so als Idee, ich habe jetzt noch nicht für den Monat, wenn jetzt die Folge rauskommt, geplant, was es gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine. Also wer daran teilnehmen möchte, kann sich da gerne dann informieren in den Shownotes.
Ja, genau. Werden wir auf jeden Fall aktuell erhalten.
Zum Beispiel sowas wie, es kann auch eine Abend-Yoga-Challenge sein, ne? 5 Minuten, da 5 Minuten meditieren am Tag oder so. Also so wird es irgendwie in der Form immer weitergehen, jeden Monat. Wer bei mir Online-Yoga macht, das kann man auch machen. Man kann auch mit mir live Online-Yoga machen und auf Videos auch zurückgreifen, auf ein kleines Pool im Moment.
Ah, cool. Ja.
Der hat das inklusive. Also die können einfach kostenlos immer an dieser Challenge teilnehmen. Das gehört zum Online-Yoga ab sofort dazu. Genau.
Also es ist so eine Art Abo-Modell. Kann ich mir vorstellen, dass ich dann Zugriff habe, den kompletten Monat aufs Online-Yoga. Und das ist aber an sich einmal die Woche mit dir ein Kurs? Oder wie ist das gestaffelt?
Und mein Online-Yoga an sich ist so, dass man für einen Monatsbeitrag einfach den Kalendermonat bucht im Endeffekt. Und da dann die Möglichkeit hat, entweder an 2 Abenden gibt es eine, also man kann an allen teilnehmen, die ich anbiete. Ich habe insgesamt 4 Live-Termine die Woche, an denen man teilnehmen kann. Das ist aber auch nur live, also die zeichne ich nicht auf, dass sie danach als Aufzeichnung zur Verfügung stehen, aber man hat über einen Mitgliederbereich Zugriff auf so ein paar einzelne Videos, wenn man jetzt sagt, so, ich schaffe es vielleicht auch mal eine Woche nicht, ich nutze vielleicht einen deiner Tage, die du anbietest, also zum Beispiel Montagabend 2015 bis 2045 gibt es ab April neu dazugenommen, den 4. Termin in der Woche. Dann könnte man sagen, ich kann da jetzt mal nicht, aber dann gucke ich mir halt eins deiner Videos an und mach einfach davon was. Und ansonsten gibt es Mittwoch 17 bis 18 Uhr, da ist eine Stunde. Also ich habe es auch kürzer gehalten als jetzt die im Studio. Die Kurse gehen ja 1,5 Stunden, ganz klassisch. 90 Minuten Einheiten. Aber im Online-Yoga ist es maximal 60 Minuten. Das ist eine Session die Woche und die anderen sind jeweils halbe Stunden.
Ja, aber ist ja auch gut, gerade für welche, die jetzt erst so ein bisschen starten und sagen, jetzt gleich 90 Minuten, weiß ich nicht, ob ich das durchhalte, ne? Da irgendwie ruhig mich mit mir zu beschäftigen, ist ja auch irgendwo, ist ja jetzt nicht so, sag mal, wie man sich das vorstellt, im, weiß nicht, wie ich jetzt zum Beispiel gerne auf dem Laufband unterwegs bin und so, ne? Ist ja schon eine ganz andere Art, ne? Wenn man sich dann auf Yoga einlässt. Aber umso wichtiger finde ich, das auch geführt zu machen, ne? Also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht starten, weiß nicht, ich gucke mir irgendwie eine Übung an, ja, jetzt probiere ich einfach mal den Krieger oder ich probiere einfach mal, ich glaube, da gibt es schon viele Sachen, die man beachten sollte. Auf die du
ja,
sicherlich
auf jeden
hinweist.
Fall. Ne? Definitiv. Genau. Also das ist natürlich beim Online-Yoga mal so ein bisschen schwieriger, die Leute zu korrigieren. Wenn man bei mir im Studio ist, sehe ich es halt sofort. Ich sag mal, viele oder die meisten haben tatsächlich bei mir die Kamera auch aus. Die wollen gar nicht gesehen werden, was auch völlig okay ist. Umso präziser versuche ich, die Übung anzuleiten und Hinweise zu geben, worauf man achten muss, weil es schon wichtig ist, in der Yoga-Haltung die korrekt auszuführen, weil du damit zum einen Gelenkschäden vorbeugst. Wir können auch eine Yoga-Haltung total falsch machen und dann ist sie nicht gerade sehr hilfreich für den Körper. Und einfach aber auch, was mir wichtig ist, dieses Bewusstsein zu schulen. Und deswegen, also ich plabber eigentlich die ganze Zeit auch durch. Das ist so, gibt es immer ganz, ganz viel zu hören. Achte darauf und jetzt guck mal hier und dann mach dies und mach das. So, aber weil es mir eben so wichtig ist, auch wenn ich sie nicht sehe, dass sie einmal mich sehen und ich zeige dann auch an meinem Körper, worauf zu achten ist und wie das übereinander ausgerichtet sein muss, alles, dass man daran ganz versucht, so gut wie es geht, eben für sich selber auch reinzuspüren und zu gucken, dass man selber die Position genauso korrekt auch zu Hause ausführt. Und mir ist aber einfach auch wichtig, mit diesem Online-Yoga eben ein Angebot wieder zu schaffen, wo es auch darum geht, ich muss mir nicht anderthalb Stunden Zeit nehmen, um mal Yoga zu machen, sondern es reicht eben auch eine halbe Stunde. Und so sind tatsächlich auch die Rückmeldungen. Also donnerstags abends zum Beispiel ist es sehr meditativ häufig, dann machen wir nur ganz leichte, sanfte Bewegungen. Gibt es manchmal auch eher nur so eine Entspannungsgeschichte tatsächlich. Und da habe ich wirklich immer diese Rückmeldung auch bekommen, oh, ich kann so gut entspannen und ich kann endlich auch richtig gut schlafen. Also das ist halt auch, ne? Man fährt den Körper wirklich einfach mal runter, holt ihn aus dem Alltag raus, zu sich selbst und lässt alles wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen. Also das ist mir halt total wichtig, dass das einfach auch eine Form ist, die ich gut zu Hause integrieren kann. Auch mit Kindern zum Beispiel ist es auch schwer, ne? Wenn ich Kleinkinder habe, mich mal anderthalb Stunden komplett rauszunehmen, ist nahezu unmöglich. Mhm. Aber eine halbe Stunde, das geht vielleicht, ne? Das kann ich dann auch entweder einem Partner oder so übergeben oder die halbe Stunde schlafen meine Kinder auch. Ich mache das dann vielleicht in meiner Mittagspause, gucke mir irgendeine Aufzeichnung an oder so. Und das ist mir halt wichtig.
Oder abends, wenn sie im Bett sind, ne? Oder ja.
Ja, oder abends, wenn sie im Bett sind. Aber dann ist ja auch immer so, ne? Schlafen sie jetzt schon oder nicht? Aber so eine halbe Stunde ist meistens eine gute Zeit, die funktioniert noch. Und das ist mir einfach wichtig, eben zu Hause, wenn man sagt so, ja, ich möchte gerne anfangen mit Yoga. Ich möchte gerne einfach was für mich tun. Mhm. Dass man eben die Möglichkeit bekommt, zu sagen, cool, das ist von der Zeit her was, was passt. Und trotzdem ist es ein unterschiedliches Angebot. Also ich habe auch eine Morgensession, ist auch montags immer von 8 bis 8:30 Uhr, so um in die Woche zu starten. Wer jetzt nicht so früh anfangen muss zu arbeiten, kann halt einfach auch sagen, oder ich habe auch eine Teilnehmerin, die ist in der Tagespflege tätig und hat so ihren eigenen, ist Tagesmutter quasi. Und die sagt immer, sie macht das immer an und das erste Kind ist schon da und das macht dann mit.
Ach, wie cool.
So, ja. Ich denke, das ist total schön. Ja, weil das einfach, warum nicht? Es ist doch toll und so darf sie gerne mit den Kindern teilen an der Stelle. Also genau, so ist es halt so ein bisschen das Online-Yoga aufgebaut, dass es wieder für viele hoffentlich passend ist von der Zeit her und jeder sich so ein bisschen das rauspicken kann, was passt.
Ach, super schön. Ja, wie gesagt, das deckt sich ja auch total mit meiner Folge von der letzten Woche mit der Abendroutine, weil da hatte ich es ja auch davon, dass ich gesagt habe, so gerade so Yoga oder Meditation oder ne, für was man auch so der Typ ist oder eben manchmal muss man sich da halt auch einfach austesten, ne? Vielleicht hat man dem einfach noch nie eine Chance gegeben oder sich da herangewagt und wie gesagt, gerade dafür sind natürlich so geführte Programme, wie du sie anbietest, optimal und auch für Anfänger natürlich, ne? Also ich glaube, da ist es völlig offen, ne, ob man jetzt schon mal was von gehört hat oder noch komplett blutiger Anfänger ist. Du nimmst da alle gerne, glaube ich, auf und kannst sie da entsprechend anleiten. Und ich finde es auch cool, wie du meintest, man hätte auch die Möglichkeit, die Kamera anzumachen. Also wenn ich jetzt vielleicht extrem unsicher bin, mache ich das gerade richtig, dann kann ich vielleicht doch sagen, komm, ich schalte mal an, weil es wird ja eh nicht aufgezeichnet. Ne? Es ist nur für die Frauen oder vielleicht auch Männer, die damit gerade anwesend sind, die sehen das kurz, okay, aber danach ist es ja eh weg. Ne? Also ich finde die Option auch super cool, ne? Dass da jemand drauf schauen kann, der davon Ahnung hat. Mich dann doch nochmal korrigieren kann, auch über die Ferne hinaus. Ne? Wenn ich jetzt gerade nicht Zedernick ums Eck wohne, leider. Nee, super cooles Angebot. Also, aber eben Abendroutine ist, glaube ich, bei dir dann eher wahrscheinlich, also klar, deine eigenen Yoga-Einheiten ja mehr oder minder. Aber hast du danach noch so irgendwie Rituale, die du für dich machst? Oder ist es dann eher so Family Time und dann geht halt der Rest irgendwie in den Abend über? Aber wie ist das so bei dir?
Also ich habe eigentlich schon so eine Abendroutine, die aktuell, muss ich aber zugeben, gar nicht so im Einzelnen immer umsetze. Da bin ich etwas schluderiger als mit meiner Morgenroutine. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich, fand ich super, um runterzukommen. Mittlerweile hat sich das aber so ein bisschen geändert und ich bin abends eigentlich schon sehr gut entspannt und kann auch sehr gut einschlafen. Aber ich hatte eine Zeit lang auch Schwierigkeiten einzuschlafen, weil ich auch so ein Kopfmensch auf der einen Seite bin, der einfach alles nochmal schön zerdenkt. Und das hat sich jetzt aber gebessert. Ich habe tatsächlich mir selbst eine Fußmassage gegeben.
Oh, cool.
schön mit einem ätherischen Öl. Ätherische Öle ist auch so ein super schönes Thema übrigens. Aber wir haben ja die Fußsohlen, ist ja eine Fußreflexzonenmassage, hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört. Und wir haben auf den Füßen tatsächlich unseren ganzen Körper nochmal über Reflexzonen abgebildet. Und das hat mir unglaublich Erholung geboten, weil auf der einen Seite ist es erstmal ein Kontakt, den ich zu mir selber aufnehme. Ich fasse mich selber an. Das dürfen wir auch gerne öfter machen, ne? Und selber berühren.
Ja, gerade die Frauen, glaube ich, ne? Ist
ja
auch
immer
so ein Thema für sich.
Ja, der Kontakt zu uns selbst schult und wir da viel zu schüchtern sind, uns selbst anzupassen, um zu umarmen oder so auch. Und das ist das eine. Und dann eben über diese Fußreflexzonenmassage ist es einfach wirklich eine Entspannung des ganzen Körpers, sodass man einfach runterkommt. Und wenn ich das mit einem ätherischen Öl noch unterstütze, kann das einfach sehr, sehr schlaffördernd wirken. Und was ich sehr, sehr liebe, aber leider momentan auch vernachlässige, ist tatsächlich mein Journaling abends. Also ich habe es eine Zeit lang richtig, richtig regelmäßig gemacht, dass ich so in die Reflexion teilweise schriftlich oder manchmal auch einfach nur in Gedanken gegangen bin, wenn ich keine Lust hatte, das aufzuschreiben. Und da fand ich immer drei Fragen wichtig. Einmal, worauf bin ich heute stolz? Was habe ich gut gemacht in meinen Augen? Worauf darf ich heute bei mir stolz sein? Was hat mir große Freude bereitet heute? Wo konnte ich lachen? Wo hat mein Herz vor Freude geklopft? Oder wer hat mir gerade was Gutes getan? So, das ganz, ganz wichtig einfach an der Stelle. Und jetzt fällt mir meine dritte Frage. Warte mal, drei Fragen. Siehst du, ich muss die Routine wieder aufschreiben.
Das ist das Zeichen jetzt für dich, genau.
Das ist das Zeichen für mich, genau.
Aber es ist ja auch so, kann man sich ja auch jeder für sich, ne, was einem auch so für Fragen vielleicht auch selber auftauchen, ne, oder die man sich selbst noch beantworten möchte abends.
Genau.
Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten und auch das habe ich auch schon so oft aufgebracht, dass ich es auch so schön finde, eben ob das jetzt Journaling ist, ob das Tagebuch führen ist, ob das, wie ich mit meinem Planer verliebt bin, ne, oder
ja.
Also was man halt so für sich dafür Fälle hat, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Planer, ich fülle ja morgens auch immer, wofür bin ich heute und das fülle ich halt morgens schon, wofür bin ich heute dankbar oder worauf freue ich mich? Also, ne, what am I excited about, ist dann so auch so eine Kategorie, wo ich denke, ich habe irgendwie jeden Tag was, wo ich denke, entweder, keine Ahnung, freue ich mich auf die Couple Time eben mit meinem Partner oder was auch immer oder vielleicht eben so wie jetzt auf unser Interview habe ich mich heute gefreut, das steht schon drin, ne, oder so Sachen, also wie du sagst, ich finde das auch so schön, wenn man sich dafür einfach so ein paar Minuten Zeit nimmt und auch eben, auch wie du gerade erwähnt hast, wenn man jetzt nicht so der Schreibemensch ist, ne, und sagt, oh, immer dieses Aufschreiben, ne, ich zum Beispiel habe auch eine ganz furchtbare Handschrift, ne, die kann ich eigentlich kaum selbst angucken, aber egal, ich führe nur mal einen schriftlichen Planer. Aber auch sich das in Gedanken einfach schon durchzugehen, ne? Das kann so viel mit einem machen und so viel geben. Super, super schön. Ach, ich glaube, ich könnte noch ewig schnattern, wie es immer so ist, aber ich glaube, vielleicht finden wir langsam zum Ende. Und vielleicht ist das ja auch keine einmalige Sache gewesen. Also von mir aus immer wieder gerne. Wie du auch meintest, ätherische Öle zum Beispiel ist nochmal, ich glaube, so ein Riesenkapitel, was, ne, dem könnte man alleine eine ganze Folge widmen. Also ich glaube, wir hätten noch Themen ohne Ende. Aber ich würde sagen, wir kommen ganz langsam zum Ende. Aber wenn du möchtest, wenn du magst, kannst du natürlich gerne noch so ein paar Worte an die HörerInnen richten, was dir so auf der Seele brennt oder nochmal als letzte Empfehlung oder hau gerne raus.
Also was, glaube ich, ja, was mir immer auf der Seele brennt, ist, dass wir uns selber viel mehr Gutes tun dürfen. Das ist so, so wichtig. Das ist für mich selbst auch, es ist nicht einfach. Ich bin auch nicht immer das beste Beispiel, definitiv. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so ein Stück weit meine Aufgabe und auch meine Berufswahl jetzt am Ende das mit dem Yoga geworden, weil das meine eigene Lebenschallenge tatsächlich ist. Mir selbst Gutes zu tun, mir dafür die Zeit zu nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist als Mama oder als Tochter, ja, auch nicht immer einfach. Oder als Sohn, wenn wir jetzt so aus dem Männerperspektive, als Vater oder als Sohn. Es ist immer so, wir werden in unserem Leben so oft in so Rollen gesteckt und nehmen die ja auch sehr, sehr gerne an. Weil das ist ja ein Stück weit auch meine Wahl. Ne? Also ich wollte Kinder haben. Es ist meine Wahl, Kinder zu haben. Und da bin ich so glücklich, dass mir dieser Wunsch auch erfüllt worden ist. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, sich selbst dabei nicht zu verlieren, weil man gerne in der Güte und dem Geben bei jemand anderen aufgeht. Und, oder sei das in der Beziehung auch, ne? Man möchte eine harmonische Beziehung führen, in der Partnerschaft, in der Freundschaft. Man möchte, dass es den Freunden gut geht, dass es dem Partner, der Partnerin gut geht. Und trotzdem zu wissen, dass man auch auf sich selbst achten darf und ganz klare Grenzen ziehen darf und dass das nicht schlimm ist, wenn man Nein sagt.
Richtig.
Das ist, glaube ich, so. Also das ist meine Lebenschallenge und ich glaube, dass das vielen, vielen anderen auch so geht. Zumindest höre ich das auch sehr oft, dass man immer schnell sich selbst nicht die Zeit nimmt. Und ja, das ist so ein bisschen mein Lebenskredo geworden. Und das ist das, warum ich Yoga unterrichte und meine Angebote kreiere, weil ich immer denke, das ist was, worüber das möglich ist, diese Lebensentwicklung für sich voranzuschreiten.
Finde ich super schön. Also genau, was du gesagt hast, da rezitiere ich auch mal sehr, sehr gerne eine sehr gute Freundin von mir, die mir auch mal den Satz beigebracht hat, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Und das rezitiere ich mir so oft immer wieder, weil ich auch, ne, genau wie du es beschrieben hast, dass man ja oft so ein bisschen gehemmt ist zu sagen, jetzt wird man spontan, bis ich hier eingeladen und da eingeladen. Und eigentlich dachte ich, ich wollte heute Abend einfach mal einen Film gucken. Ich habe so Bock, einfach nur mich heute mal auf die Couch und alleine diesen einen Film zu gucken, weil der mich so glücklich macht. Ja, dann habe ich auch mal, ne, ich darf dann auch mal Nein sagen und nee, ich habe schon was vor, danke, ne, gerne genau. Wieder nächstes Mal,
ja,
aber
so ist, wichtig, ja, macht definitiv. Man viel zu selten. Auf jeden Fall, also das ist so ein großer Punkt und vielleicht noch um einen zweiten zu nennen auch, dass wir uns bewusst werden dürfen, dass alles in uns da ist und wir alles haben, was wichtig ist und wir nicht nach irgendwas Großem streben müssen oder gerade in uns selber, ne? Thema Perfektionismus, auch eine sehr schöne Sache. Es war ganz lustig, in meiner Yoga-Ausbildung meinte meine Ausbilderin einmal zu mir, Bianca, wenn du in deiner Wahrnehmung nur 80% gibst, ist das immer noch mehr als 100 von anderen. Und das war so, wo ich dachte, okay, alles klar. Wir dürfen auch mal runterschrauben und wir dürfen unsere Erwartungen an uns selbst nicht zu hoch setzen, weil es ist alles gut so, wie es ist und wir sind super und toll so, wie wir sind. Wir machen unsere Erfahrungen, wir machen Fehler und Fehler sind super, weil wir lernen draus, mehr als wenn alles immer glatt laufen würde und das dürfen wir uns, glaube ich, einfach auch sagen. Also das sind, glaube ich, so die zwei Botschaften, die ich gerne einfach mitgeben möchte.
Superschön.
Ja.
Super schön. Und ich glaube, schöner könnten wir diese Folge auch gar nicht beenden als mit diesen Worten. Deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, die jetzt länger geworden ist, als ich dachte am Anfang. Aber umso schöner. Und wie gesagt, ich würde dich auch gerne in Zukunft nochmal wieder einladen wollen. Und,
sehr, sehr gerne.
Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr noch Fragen habt, schieß los, ne? Schreibt mich an, schreibt Bianca direkt an. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, vielen Dank dir nochmal, liebe Bianca. Und
danke dir.
Jetzt euch allen eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Und wir hören uns ganz bald wieder. Eure Moni und die Bianca.